Nun, ich möchte, dass wir heute in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, auf zwei Dinge besonders Acht geben. Das sind die zwei Hauptpunkte. Und dazwischen werden wir dann auch ein Lied singen. Das eine ist, wir wollen auf den Geist Gottes Acht geben, der über den Wasser schwebt. Wir werden uns dort die Frage stellen, ja, also darauf schauen, dass der Geist da ist, die Tätigkeit des Geistes, aber natürlich uns auch fragen, was das jetzt für uns bedeutet. Und das Gleiche auch mit dem Wort Gottes. Es ist da, es kommt in die Welt, es tut etwas und es hat auch für uns Bedeutung. Nun, lasst uns einmal darüber Gedanken machen, was der Geist Gottes hier denn auf dieser Erde tut. Am Anfang sagt Gott, dass er Himmel und Erde geschaffen hat. Ich habe es bislang noch nicht so ausgeführt. Ich denke, ich werde es etwas später tun, am zweiten, wenn wir den zweiten Tag anschauen. Aber es gibt vieles, was dafür spricht, dass dieses am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dass damit gemeint ist, er schuf am Anfang den Himmel als seine Wohnstätte und die Erde als unser irdisches Universum, wo wir leben. Und dann sagt er, aber die Erde, sie war wüst und leer. Der Himmel als Gottes Wohnstätte war vollständig. Die Erde war es aber nicht. Sie war formlos und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Es gab keine lebensfähigen Bedingungen auf dieser Erde. Während aber im Himmel Gottes, wo er thronte, Licht und Leben und Liebe herrschte. Und nun kommt Gott im Geist Gottes auf diese Erde und er ist anwesend und schwebt über den Tiefen, über dem Wasser. Nun, das zeigt uns, dass der Geist Gottes anwesend war. Wenn das hebräische Wort für Geist benutzt wird, dann denkt der hebräische Leser automatisch noch an andere Bedeutungen dieses Wortes. Es kann Wind bedeuten und es kann auch Atem oder häufig übersetzt mit Odem bedeuten. Und das sind, so sagen Hebräischkenner, nicht zwei völlig verschiedene Worte, wie wir das im Deutschen haben, zum Beispiel Schloss, das Gebäude oder Schloss, dieses Eisenteil, mit dem wir Türen zuschließen. Sondern die Worte gehören in gewisser Weise zusammen. Und oft kann Wind auch Geist bedeuten. Nicht hier. Hier steht der Geist Gottes. Und immer wenn Geist Gottes steht, dann ist das niemals der Wind Gottes, sondern immer sein Geist als Person. Aber in der prophetischen Sprache wird entsprechend Wind sehr oft für das Wirken des Geistes genutzt. So tut es beispielsweise der Psalmist im 104. Psalm. Und ihr könnt euch merken, der Psalm 104 ist ganz grundsätzlich ein Schöpfungspsalm. Da besingt der Psalmist die Schöpfung Gottes und er benutzt immer wieder herrliche Bilder. Und es ist einer gewesen, der wirklich die Schöpfung studiert hat, der sich viel Gedanken darüber gemacht hat, was es bedeutet, was wir im Schöpfungsbericht lesen. Er sagt zum Beispiel, dass Gott sein Kleid in Licht hüllt wie ein Gewand, den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinen Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes. Gott ist anwesend hier in dieser Welt. Ja, er ist mit seinem Geist über den Wassern und er ist anwesend. Er ist also da. Und wir können uns natürlich das Nächste, was wir wissen, ist, dass der Geist, das Wort für Geist, auch Odem heißen kann. Wir lesen zum Beispiel in diesem gleichen Psalm 104, am Ende des Psalms, da heißt es in diesem sehr bekannten Stelle, wir kennen sie, oder viele von uns, denke ich, werden sie kennen, dass Gott allen Tieren die Speise zu seiner Zeit gibt und die Schöpfung darauf wartet, dass Gott ihnen ihre Speise gibt. Und dann sagt der Psalmist weiter in Vers 29, verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und sie werden wieder zu Staub. Und hier steht genau das gleiche Wort, Ruach, für Geist oder Wind, hier übersetzt mit Odem. Und sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Und so sehen wir hier diese Parallele, die der Psalmist, der über die Schöpfung schreibt, uns aufzeigt. Der Atem Gottes ist der Geist Gottes. Es ist das, was Leben gibt. Wir könnten hier sozusagen eine, man nennt das trinitarische Schlussfolgerung ziehen. Also sehen, wie Gott in seiner Dreieinheit da ist. Gott, der Vater, ist in seinem Angesicht da. Und wir müssen bedenken, dass Gott ja nicht Körper hat wie wir. Er hat nicht geformtes Gesicht und Hände und Beine, sondern er ist Geist. Aber wir benutzen uns der menschlichen Sprache, um Dinge verstehen zu können. Und das Angesicht des Vaters, der Atem ist der Geist und das Wort der Sohn. Gottes Angesicht, Gott in seinem Wesen anwesend, ist die Quelle von allem Leben. Und das Leben wird durch das Wort ins Dasein gerufen und wird von dem Geist ins Leben gerufen. Und so zeigt uns diese Bibelstelle hier, indem sie sagt, der Geist Gottes schwebte über den Wassern, dass Gott durch den Geist gegenwärtig in dieser Welt war, die noch völlig formlos und ohne Leben war. Wir haben auch im Psalm 104, Vers 29 gelesen, nimmst du den Odem weg, dann vergehen die Tiere, die Menschen, und sie werden wieder zu Staub. Aber wenn du deinen Odem aussendest, deinen Geist aussendest, so werden sie erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Und daraus können wir jetzt ableiten, was die Absicht des Geistes Gottes hier auf dieser Erde war. Während Gott in seinem Geist anwesend war, was wollte er? Leben in die Welt hineinbringen. Durch den Geist kommt Gott aus der himmlischen Welt in diese irdische, die noch völlig formlos und leer ist, um Leben hineinzubringen. Und so wie der Hauch des Mundes das Wort trägt, so hat der Geist Gottes das Wort Gottes in diese Welt hineingetragen, wo Gott sprach und es geschah. Und so wird das Prinzip auch bewirkt, wie im Himmel, so auf der Erde. Wie im Himmel Gott in seiner Herrlichkeit herrschte und dort alles voller Leben und Herrlichkeit war, so war Gott jetzt anwesend auf den Tiefen des Wassers, in der Finsternis und in dieser formlosen und lebensleeren Erde, um genau wie im Himmel auf der Erde Leben und Güte kommen zu lassen und all die Herrlichkeit. Und so manch ein Psalm hat dann später auch gedichtet, die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Die Herrlichkeit Gottes im Himmel sollte auf dieser Erde ein Abbild finden. Und so wundert es nicht, dass Gott seine Wesenszüge, die er auf der Erde abgebildet haben wollte, von vornherein in der Schöpfung bereits hineingelegt hat. Und wir können uns jetzt die Frage stellen, welchen Wesenszug Gottes sehen wir denn, wenn wir da betrachten, dass der Geist auf dieser Tiefe der Erde in der Finsternis schwebte? Nun, das Erste, was wir sehen können von Gottes Wesenszug ist, Gott ist Leben. Er gibt Leben. Und Leben gibt es nur aus Gott. Wir haben im Psalm 104 gerade gelesen, wenn du dein Angesicht verbirgst, wenn du deinen Odem, deinen Geist wegnimmst, so vergehen sie und sie werden alle wieder zu Staub. Aber sendest du deinen Atem, deinen Geist aus,
so werden sie erschaffen.
Unsere Materie in dieser Welt, wie auch immer wir jetzt Materie definieren wollen, all das, was wir sehen, was irgendwie da ist, kann ohne Gott niemals wirklich Leben haben. Man kann alle Bestandteile einer Zelle zusammenpacken. Da muss der Zufall sie gar nicht erst irgendwie entdecken und zusammenführen, um eine Zelle zu bilden. Du kannst einfach alle Organelle fertig in eine Zelle hineinpacken. Es wird nicht plötzlich ein Leben in dieser Zelle oder aus diesen Teilen entstehen. Das wird nie passieren. Was passieren wird, es wird sich in die einzelnen Bestandteile zerfallen. Du kannst es wenigstens schon zu 99% fertig machen, ja? Und es wird zerfallen. Wenn Gott seinen Atem wegnimmt, zerfällt es. Wenn er ihn sendet, gibt es Leben. Das ist ein Wesenszug, den wir nie vergessen dürfen. Wir leben in einer Welt, die so stark von einer evolutionären Wissenschaft geprägt ist, dass uns das vielleicht im Alltag mal nicht so mehr so bewusst wird, wie stark wir vom gesamten Leben auf diesem Planeten von der Anwesenheit Gottes abhängig sind. Nicht nur, dass Gott sagt, ich will dort Leben haben und dort Leben macht und das Leben sich selbst dann überlässt. Das ist diese Vorstellung, die hier und dort immer noch da ist. In der Fachsprache nennt man das so deistische Vorstellung. Gott hat die Welt gemacht, wie ein Uhrwerk aufgezogen und nun läuft sie vor sich dahin. Sie funktioniert entsprechend der Gesetze, die Gott geschaffen hat. Aber Gott selbst hat sich von der Welt entfernt und kümmert sich nicht mehr um die. Und das ist nicht biblisch. Biblisch ist, die Anwesenheit Gottes ist notwendig, damit es überhaupt existierendes Leben auf dieser Erde geben kann. Gott müsste niemanden von uns töten, er müsste nur sich einmal zurückziehen und es gäbe kein Leben mehr. Es ist Gott, der mit seinem Dasein Leben erhält. Jetzt können wir daraus schlussfolgern, wer immer von uns hier lebt, und aktuell, glaube ich, leben alle diejenigen, die mich hier angucken und auch die runtergucken, er lebt in der Anwesenheit Gottes. Und er lebt mit dem Wissen Gottes. Und wenn Gott da bei ihm sein muss, damit er leben kann, entgeht dein Leben Gott nicht. Das, was du gerade tust und denkst, entgeht dir nicht, entgeht ihm nicht. Er ist da und erhält dein Leben zu jeder Sekunde deines Lebens. Es mag sein, dass es für den einen ein bisschen erschreckend klingen könnte. Dann sagt er, na, dann weiß Gott ja auch alles, was ich tue. Richtig. Er kennt dich bis in deine Gedanken hinein. Es kann aber auch umso tröstlicher sein, indem wir sagen, wenn Gott mich begleitet in jedem Schritt meines Lebens, dann ist er immer da. Nicht nur unpersönlich, sondern lebensspendend, lebenserhaltend ist er da. Und ich finde das schön, das zu wissen. Gott ist Leben. Das ist ein Wesenszug von ihm. Nun, wir können diesen Lebenszug Gottes, diesen Wesenszug als Menschen ein Stück weit widerspiegeln, indem wir echtes, wahres Leben leben können. Wir können es auch ein Stück weit widerspiegeln, indem Gott uns die Gelegenheit gegeben hat, in einer sehr engen Begrenzung Leben zu, ich will nicht sagen schaffen, aber in gewisser Weise hervorzubringen. Ja, jeder von uns hat Eltern. Und in der gesamten Schöpfung, in der Tierwelt, überall merken wir, dass eine Art sich selbst reproduziert und hervorbringt. Dass jede Art in der Lage ist, in unterschiedlichsten Art und Weisen, je nach Spezies, aber sie sind alle in der Lage, Leben hervorzubringen. Wir können nicht machen, schaffen, das können wir nicht, aber Gott hat es so hineingelegt in ein Wesen, das ihn widerspiegeln soll, dass es etwas Lebendiges ist, was anderes Leben hervorbringt. So wie Gott, der lebendig ist, Leben in dieser Welt hervorbringt. Noch nicht, noch ist sie wüst und leer. Noch schwebt der Geist Gottes Er ist anwesend und er hat eine Absicht, hier einen lebensschönen Raum zu schaffen, in dem er Leben schaffen kann. Noch ist die Erde überhaupt nicht fertig dafür. Aber er ist da, um Leben zu geben. Und wir können es ein Stück weit mit unserem Dasein widerspiegeln. Das andere, was wir sehen können, ist, dass Gott Schutz ist. Er ist der eine, der wirklich Leben bewahren kann. Über Gott als Schutz haben so viele Leute gesungen. Gott, bitte beschütze mich, haben so viele Menschen in unserer Welt schon gebetet. Und wenn er der eine ist, der Leben bewahrt, der über Tod und Leben herrscht, dann ist er auch der eine, der wirklich schützen kann. Der einzige, der wirklich schützen und retten kann. Und das sagt Gott auch, ich bin der Einzige, in dem wirklich Rettung ist. Also echte, wahre Rettung, vor allem wenn es um unsere Seele geht. Aber selbst unseren Körper kann niemand so gut retten wie Gott selbst. Auch unser irdisches Leben kann niemand so gut retten wie Gott selbst. Gott ist unser Schutz. Was machst du eigentlich mit diesem Wissen? Ich möchte euch alle einladen, etwas zu tun, was wir hier jetzt nicht gemeinsam tun können, aber das sollten wir öfter tun, über diese Sachen länger nachzudenken. Glaubt ihr etwa, der Psalmist, der den 104. Psalm geschrieben hat, der hat sich einmal schnell zwischen Tür und Angel hingesetzt und hat ihn schnell niedergeschrieben und dann war plötzlich da, so wie der Regentropfen runterfällt und dann irgendwann auf die Erde fällt, trifft? Ich denke, er hat sich schon Gedanken darüber gemacht. Ob das Tage oder Monate, Stunden sind, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das sind doch alles Männer und Frauen gewesen. Ich weiß nicht, ob wir Psalmen von Frauen haben, aber es ist auch doch mindestens das Lied von der Schwester Moses. Miriam, genau, danke. Die hat ein Lied gedichtet, das ist uns in der Bibel unterhalten. Also all diese Männer und Frauen, sie haben sich hingesetzt, sie haben darüber nachgedacht. Sie haben über diese Wesenseigenschaften Gottes intensiv nachgedacht und haben sie in Worte gefasst. Gott hat ihnen natürlich auch die Befähigung gegeben, es in schöne Worte zu kleiden. Nicht jeder kann es. Und ich möchte euch einladen, genau das zu tun und darüber nachzudenken. Wo suchst du Leben? Wenn du sagst, ich möchte nicht einfach nur existieren in dieser Welt, ich möchte wirklich Leben haben, ich möchte das Leben genießen können. Ich möchte, dass mein Leben wirklich erfüllt ist, sodass ich am Ende des Lebens sagen kann, ich habe wirklich gelebt. Wo wirst du dieses Leben suchen? Mir scheint schon fast, dass es auf der Hand liegt, wie töricht es ist zu sagen, ja, Gott ist der eine, der wirklich Leben spendet, aber wenn ich wirklich Erfüllung im Leben suche, dann suche ich das bei den Menschen, bei den Beziehungen, in den Geräten, in den Hobbys. Da passt doch etwas nicht. Nun, Menschen, Beziehungen, gewisse Gegenstände im Leben, Tätigkeiten im Leben, sie prägen unser Leben und sie sind nicht unbedingt alle wegzuschieben, damit wir ein erfülltes Leben haben können. Aber da drinnen ist kein Leben, wirklich Leben gibt es nur in Christus. Und ich denke, das ist schon von ganz großer Bedeutung, wenn wir Erfüllung unseres Lebens tatsächlich in Gott suchen, auch in unserem Alltag, bei Gott und in Gott suchen und nicht irgendwo, was nicht Sünde ist. Aber das gibt nicht Leben. Nur weil es keine Sünde ist, gibt es noch kein Leben. Wo suchst du Schutz? Ich habe oft den Eindruck, dass sehr viele Menschen, und ich verfalle dem auch häufiger, dass wir ruhiger sind, wenn ich mein Kind in die Obhut eines Menschen gebe, der stark genug ist. Also wenn ich sage, die kleinen Kinder, sie sind mit unseren großen Kindern unterwegs, ja, dann bin ich ruhig, die Großen können auf sie aufpassen. Würde ich jetzt sagen, die kleinen Kinder gehen nur mit Gott allein, ohne Großen, hoffentlich geht alles gut. Nein, nicht, weil ich Gott nicht zutraue, dass er sie nicht beschützt. Aber es ist, also ich möchte jetzt, ich muss vorsichtig sein. Natürlich sollen wir verantwortungsvoll umgehen und nicht einfach so unsere Kinder, ohne darüber nachzudenken, alles Mögliche erlauben und sagen, Gott wird sie ja schon beschützen. Natürlich müssen wir verantwortungsvoll sein und sagen, wer ist derjenige, der auf die kleinen Kinder aufpassen wird. Nur ich meine, wenn irgendetwas passiert und wir nur Gott haben, von dem wir wissen, dass er jetzt auf unsere kleinen Kinder aufpasst, die sich selbst nicht mehr aus Schwierigkeiten herausretten können, dann scheint es uns oft nicht zu reichen. Wenn wir wüssten, da ist ein anderer, der es gut mit ihnen meint, dann sind wir ruhiger. Und ich denke, das hat einen Teil damit zu tun, dass es uns in dieser auf dieser Erde doch schwerfällt, so stark Gott zu vertrauen, dass wir sagen, er ist die eine wirklich feste Zuversicht und unser Schutz. Und er alleine genügt. Nicht, dass wir das jetzt, bitte nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, das herauszufordern und sagt, ich muss meine kleinen Kinder jetzt nicht mit einem erwachsenen Beschützer wegschicken. Die können, Gott wird auf sie aufpassen. Das wollte ich damit wirklich nicht sagen. Und das werde auch ich nicht tun. Aber was gibt uns mehr Ruhe und Sicherheit, wenn wir wissen, dass dort Menschen sind oder wenn wir wissen, Gott ist da als der Schützende? Nun, die himmlische Welt ist voll von Gottes Gegenwart. Die irdische ist wüst und leer und finster. Und nun kommt der Geist und bringt die Gegenwart Gottes in diese himmlische, irdische Welt hinein. Und der Geist trägt das Wort in diese Welt, um ins Dasein zu rufen, was er zum Leben erwecken möchte. Und das werden wir gleich in dem zweiten Punkt anschauen. Lass uns davor das Lied singen, jetzt also nicht würdig der Ehre, sondern du bist ein Gott, der redet. Und dann wollen wir uns über das Wort Gedanken machen. Also wie der Atem das Wort trägt, so trägt der Geist Gottes das Wort Gottes in die Schöpfung, um Leben zu schaffen, um ins Dasein zu rufen, was zum Leben nötig ist. Und Gott sprach. Ja, der Geist Gottes schwebte über den Wassern und das ist gleich der nächste Satz. Und Gott sprach. Wir werden uns heute über dieses Gott sprach Gedanken machen und nicht so sehr über das Licht, das er gleich am Anfang geschaffen oder vielleicht sollte man eher sagen, aus der himmlischen Welt in die irdische Welt hineingelassen hat, denn Sonne, Mond und Sterne gab es nicht. Die Absicht des Wortes ist, ins Dasein zu rufen, was Leben schafft oder für das Leben, das noch geschaffen werden soll, notwendig ist. Das ist trockenes Land. Sauerstoff auch, aber es gibt diesen Sauerstoffhimmel nicht. Es gibt nur Wasser als lebensfeindliche Umgebung. Das Land, die Pflanzen, das Licht, all das, was für Leben nötig ist, ist noch nicht da. Nun, das Wort, das hier da ist, ihr wisst alle, das Wort ist Jesus Christus. Mit dem Wort Gottes ist Christus anwesend. Wir wissen aus 1. Johannes 1,1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir wissen auch, dass nichts geschaffen wurde ohne dasselbe, das bei Gott war. Also ohne dieses Wort ist nichts geschaffen worden, was nicht da ist. Im Umkehrschluss, alles was geschaffen wurde, wurde durch Jesus Christus, der das Wort ist, geschaffen. 10-mal steht in diesem Schöpfungsbericht und Gott sprach. 10-mal, ihr könnt es gerne nachlesen, 10-mal steht und Gott sprach. Im Talmud, im jüdischen Lehrauslegung der 5 Bücher Mose, glaube ich, heißt es auf jeden Fall, im jüdischen Talmud, nicht inspiriertes Wort Gottes, aber jüdische Lehre, sie sagten, durch 10 Aussprüche hat Gott die Welt geschaffen. Und gleichzeitig sagen sie, durch 10 Aussprüche hat Gott, erhält Gott die Welt. Das sind die 10 Worte im Hebräischen. Wir sagen sie 10 Gebote. Aber die Hebräer sagen 10 Worte, die Gott aufgeschrieben hat auf diesen steinernen Tafel. Ja, durch 10 Aussprüche Gottes wurde die Welt geschaffen. Durch 10 Aussprüche Gottes erhält er die Welt. Man könnte noch eins draufsetzen und sagen, und durch 10 Worte hat er in Ägypten Gericht über das Leben ausgesprochen, das nicht nach seinem Willen, seinem Wesen gelebt hat. 10 wird oft als die Zahl für das Wort Gottes bezeichnet, was nicht bedeutet, dass immer, wenn die Bibel von der Zahl 10 spricht, irgendwo versteckt Gottes Wort zu sehen wäre. Nun, Tag 1 sprach Gott, es werde Licht. Tag 2 und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Das ist unser Lufthimmel. An Tag 3 gibt es zweimal und Gott sprach. Das Wasser soll sich sammeln an einem Ort, damit das Trockene sichtbar wird und es sollen Pflanzen hervorkommen. Am Tag 4 gibt es wieder einmal und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln voll Fischen und die Vögel sollen daherfliegen im Himmel. Entschuldigung, jetzt war ich schon eins zu weit. Tag 4 gibt es einmal, Gott sprach, es sollen Lichter am Himmel entstehen. Tag 5 gibt es auch einmal und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von Fischen und der Himmel voll Vögel. Und an Tag 6 gibt es wieder zweimal und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, das sind die Tiere. Und dann der Herr und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Soweit erst einmal 8-mal und Gott sprach. Und wir sehen hier ein Muster. Tag 1, Tag 2, immer 1, 1. Tag 3 hat Gott zweimal gesagt, er sprach. Tag 4, Tag 5 einmal und Tag 6 wieder zweimal. Ein schöpferisches und Gott sprach. Jetzt könnten wir uns Gedanken machen. Ist das Zufall oder hat der Schreiber für diesen Schöpfungsbericht, also Mose, hier auf etwas Wert legen wollen, auf etwas besonders hinweisen wollen. Und in der Tat fällt auf, Tag 3 wird die Voraussetzung für das geschaffen, wo der Mensch leben soll. Das Wasser soll die Erde frei machen und die Erde bringt Pflanzen hervor. Hier kommt endlich das zum Vorschein, was der Lebensraum für Leben sein soll, vor allem für den Menschen, der ja am Ende des Tages Gottes Wesen in dieser Welt widerspiegeln soll und als Herrscher in dieser Welt Gottes Wesen verherrlichen soll. Dann gibt es die Lichter am Himmel und dann gibt es das Wasser und die Vögel, die ihre Räume kriegen, wo sie leben sollen. Und an Tag 6, wo wieder der Mensch geschaffen wird, da gibt es wieder eine besondere Aufmerksamkeit der Schöpfung, um Leben zu schaffen. Da werden dann die Tiere geschaffen und da wird der Mensch geschaffen. So, wenn ihr jetzt ganz schnell sehr genau gelesen habt, dann werdet ihr ein paar Dinge feststellen. 8-mal und Gott sprach. Jetzt fehlt uns aber noch 2-mal. Und diese 2-mal und Gott sprach kommen wiederum am 6. Tag vor. Also hier ist eine ganz besondere Betonung von einer vierfachen Erwähnung des Schöpferischen und Gott sprach am 6. Tag. Und das eine betrifft den Segen. Und Gott segnete sie und Gott sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Der Segen, der sagt, aus euch soll Leben hervorgehen. Und das 10. und Gott sprach, da gibt er dem Menschen Nahrung. Er sagt ihm, was er essen soll, um am Leben zu bleiben, um Leben zu erhalten. Und das ist eine interessante Sache, wenn wir dieses Schöpferische und Gott sprach studieren, wie hier Mose durch die Verteilung und diese Zahl 10 einen besonderen Wert darauf gelegt hat, dass Gott den Menschen geschaffen hat, dass aus ihm Leben hervorkommen soll, dass Gott segnet, dass Gottes Wort erhält. Nun, jetzt kann jemand sagen, Andreas, in Tag 5 steht 2-mal sprach. Nicht nur einmal, wie du gesagt hast. Dort gibt es auch den Segen und Gott segnete sie und sprach. Seid fruchtbar und mehrt euch. Dieses und sprach, übrigens die Elberfelder Bibel macht ja tatsächlich einen kleinen Unterschied. Sie sagt nicht und Gott segnete sie und Gott sprach, sondern sie beschreibt nur und Gott segnete sie und sprach. Da ist diese Formel und Gott sprach nicht genauso wiedergegeben. Und im Hebräischen wird hier eine andere Verbform benutzt. Wir würden es heute als Partizip beschreiben. Und Gott segnete sie sprechend. Die Tatsache, dass Mose hier dieses rausgenommen hat und nicht wie sonst üblich und Gott sprach hingeschrieben hat, sondern es anders formuliert hat, deutet schon darauf hin, dass er genau dieses Muster haben wollte, wie ich es euch hier vorgezeigt habe. Nicht um irgendwelche versteckten Botschaften zu bringen, hier ist gar keine versteckte Botschaft drin, sondern um einen Schwerpunkt zu setzen Worauf legt Gott in der Schöpfung den Schwerpunkt? Nun, er möchte Leben hineinbringen. Das ist der Tag, wo er die Lebensgrundlagen, das Land schafft. Und das ist der Tag in besonderer Weise, an dem er den Menschen schafft. Und das ist der Segen Gottes, wie das Leben des Menschen auf dieser Erde erhalten soll. Das ist Gottes und er sprach. Gottes Wort, das Leben schafft, das wunderbar wirkt. Nun, über Gottes Wort kann man sehr, sehr viel reden. Wir können hier auch sehr gut seine Wesenszüge sehen. Auf eine Sache aber möchte ich besonders hinweisen, weil die Zeit nicht zulässt, dass man jetzt sehr viel über Gottes Wort spricht. Gott schafft immer, nachdem er es gesagt hat. Erst spricht Gott und dann kommt das, was er gesagt hat. Und in Amos 3, 7 bis 8 lesen wir, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. In Jesaja 55, 11 bestätigt Gott, so wie der Regen kommt und er wird nicht wieder zurück nach oben gehen, damit er wieder runterfällt, bevor er nicht die Erde durchnässt hat, so wird auch das Wort Gottes, das Gott aussendet, nicht zu Gott zurückkommen, bevor es getan hat, wozu Gott es ausgesandt hat. Wir sehen also, dass die Bibel uns an vielen Stellen, und ich habe wirklich nur sehr kurz exemplarisch etwas herausgeholt, sehr fest sagt, wenn Gott etwas sagt, dann geschieht das und man kann es nicht trennen. Man kann Gottes Wort von dem Geschehen nicht trennen. Es ist so zuverlässig, es ist so wahrhaftig, dass es unmöglich ist, daraus zwei verschiedene Sachen zu machen. Das Wort eines Menschen kann man trennen von seiner Tat, aber das Wort Gottes kann man sein von dem Tun Gottes nicht trennen. Wenn Gott ein Gott ist, der immer sagt, bevor er etwas tut, der mit seinem Wort schafft, der also in seiner Kommunikation offen und deutlich ist, und wir den Auftrag haben, Gottes Wesen wiederzuspiegeln, wäre es nicht gut, wenn wir auch ansagen würden, was wir tun, wenn wir mit den Menschen offen kommunizieren würden? Ich glaube, das wäre eine gute Sache. Sicherlich bedarf das für viele von uns viel Übung, gerade die, die ein bisschen mundfauler sind oder die, die sagen, naja, es muss ja nicht jeder Mensch wissen, was ich denke. Nein, darum geht es nicht, dass wir alles sagen, was wir denken. Aber es geht darum, dass wir offen und wahrhaftig miteinander umgehen. Das ist der eigentliche Wesenszug Gottes, der dahinter steckt, dieses Wahrhaftige und Treue. Und das andere, worauf ich gerne aufmerksam machen möchte, ist, für wie wahrhaftig hältst du Gottes Wort? Nun, ich dachte mir, wenn die Zeit da ist, könnte ich euch einiges aus meinem Leben dazu erzählen, aber die Zeit ist nicht da, also werde ich es nicht tun. Vielleicht nur so viel, dass ich sage, in meiner Jugendzeit habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, wie ich den Menschen überzeugend nahelegen kann, dass die Bibel wahr ist. Und mir schien die Art und Weise, wie die Bibel selbst es sagt, nicht so passend zu sein. Also habe ich mir Ersatzformulierungen überlegt, um die Menschen Schritt für Schritt argumentativ überzeugen zu können. Und es dauerte einige Jahre, bis ich lernte, dass es Gottes Wort ist, das lebendig ist, das in der Lage ist, Menschen zu verändern. Wenn wir zum Beispiel das, was Stefan heute gelesen hat, ein Stück weit weiterlesen, dann heißt es dort, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt durch das Wort Gottes. Im Umkehrschluss heißt es, wenn du wahres Leben haben möchtest, wenn du möchtest, dass ein Mensch wirklich zum Glauben kommt und ewiges Leben in sich hineinbekommt, musst du Gottes Wort sagen, nicht deine Argumente für den Glauben. Glaubst du wirklich, dass dieses Wort Gottes kraftvoller ist als all das, was du dir überlegt hast? Und das ist nur ein Beispiel aus meinem Leben. Später kam dazu, dass Auslegungspredigten die besten Predigten sind, die Überzeugung davon. Nicht einfach einen Vers zu nehmen und eigene Gedanken dazu erzählen, sondern wirklich zu schauen, was steht denn im Gesamttext, was ist der Zusammenhang Und wenn ich die Absicht des Schreibers wirklich darlege, dann kommt auch Gottes Absicht, Gottes Wort und das Leben, das er mit hineingelegt hat, zum Zuhörer. Und dann kann er wirken, viel besser, als ich das mit meinen überlegten Worten und meinen Gedanken tun kann. Lasst uns glauben, wirklich glauben, dass dieses Wort Gottes ein echtes, wahrhaftiges Wort ist, das Leben in sich hat, das Leben bringt, das unterscheiden kann, das besser ist als jedes unserer eigenen Worte. Ich möchte mit Psalm 33, Verse 1 bis 9 schließen. Das bin ich zu weit. Psalm 33, das ist auch einer der Psalmen, der sich mit dem schöpferischen Wort Gottes auseinandersetzt. Jauchzt dem Herrn, ihr Gerechten, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Laute, Lob singt ihm auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied, spielt gut mit Posaunenschall. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er türmte Wasser der Meere auf wie einen Damm und sammelte die Fluten in Speicher. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Amen.